Vielen Dank für die PowerPoint, Niklas. Toll. Das war der Bibeltext für heute Abend zu dem Thema "An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen". Ihr habt noch gar nicht viel gesagt heute Abend. Vielleicht erzählt ihr mal eurem Nachbarn, was eure Lieblingsfrucht ist und warum. Darf ich mal sehen, wer Erdbeeren gesagt hat? Ja, oh, da hätte ich jetzt viel mehr erwartet. Was habt ihr denn alle gesagt? Kiwis? Irgendjemand für Kiwi? Ja, auch ein paar. Kirschen? Oh ja, Pflaumen? Wenig Pflaumen. Also bei mir liegt das daran, dass ich mal in eine Pflaume reingebissen habe und hinterher erst gesehen habe, dass die mit Fleisch belegt war, also dass da Würmer drin waren. Und seitdem bin ich sehr, sehr vorsichtig, wenn es an Pflaumen geht. Und genau darum geht es heute Abend nämlich auch, um die Würmer in der Pflaume sozusagen, um die falschen Propheten. Mit Obst haben wir es vielleicht öfter mal zu tun, vielleicht auch mit Obstsalat. Aber mit Propheten, wer hat schon eigentlich viel mit Propheten zu tun? Die laufen ja jetzt nicht unbedingt hier auf der Straße rum oder sind überall zu finden. In unserem Text, in der Bergpredigt, gibt Jesus den Leuten, die ihm nachfolgen, noch so einen warnenden Hinweis mit und sagt: Passt auf, was gelehrt wird. Glaubt nicht jedem faulen Früchtchen, das euch was erzählt. Eigentlich hilft uns das, mündige Christen zu werden, dass wir nicht alles glauben müssen, was von vorne gesagt wird. Und ich hoffe, ihr seid oder werdet solche mündigen Christen, die sich genau anhören, was gesagt wird, und dann überprüfen, ob das auch stimmt. Denn es könnte ja auch sein, dass ich so ein faules Früchtchen bin. Warnung vor falschen Propheten, vor denen, die denken, sie reden von Gott, die sagen, was sie sagen, kommt von Gott, ist mit Autorität von Gott, denen, die im Namen Gottes reden, denen soll man auf die Finger schauen oder aufs Maul schauen, würde Luther vielleicht sagen. Da soll man genau hinhören und da soll man gucken, was erzählen die und ist das eigentlich wirklich wahr? Denn sehr schnell schleicht sich in so eine wunderschöne Frucht ein Wurm ein oder sehr schnell kann sich in eine gute Lehre etwas hineinmischen, was nicht mehr gut ist. Und Jesus gibt uns einen Tipp, wie wir das erkennen können. Ich habe letztens ein Seminar gehalten über geistlich wachsen. Und das war ein ganz netter Rahmen. Und ich habe dann hinterher in dem Seminar eben auch erzählt, dass es Geistesgaben gibt und geistliche Früchte und dass der Heilige Geist in uns Früchte wachsen lässt. Und so ein paar Stunden später kam dann eine ältere Dame auf mich zu und sagte: Ja, Frau Werner, ich wollte Sie noch fragen, da in Ihrem Marburger Kreis, in Ihrem Marburger Bund ist das so eine Sekte. Dann habe ich gesagt: Also ich bin nicht im Marburger Bund, ich bin kein Arzt, sondern ich bin im Christustreff, vielleicht meinen Sie das. Ja, das meinte sie. Dann habe ich gesagt: Ja, wieso meinen Sie denn, dass das eine Sekte sein könnte? Ja, sagte sie, haben den Heiligen Geist erwähnt. Ich sage: Ja, der wird ziemlich oft in der Bibel erwähnt. Ja, sagt sie, aber wir sind jetzt gewarnt worden in unserer Gemeinde, wenn immer jemand den Heiligen Geist erwähnt, dann müssen wir aufpassen, das sind falsche Propheten, da müssen wir ganz genau hinschauen. Und ich wollte nur mal fragen, ob Sie denn noch in der Kirche sind oder ob man so ungefähr Sie da schon rausgeschmissen hat. Eine Warnung, die auf ein bestimmtes Thema sich konzentriert. Jesus warnt ganz anders vor falschen Propheten. Er sagt, wie wir es im Text schon gehört haben, hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen im Schafskleid zu euch, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa Trauben von Dornbüschen oder Feigen von Disteln? 3 kurze Punkte. Ein wichtiges Anliegen: der Schutz der Gemeinde. Ein wichtiges Anliegen von Jesus. Jesus denkt wahrscheinlich hier in 2 Richtungen. Zum einen spricht er ja zu Menschen, die noch gar nicht so richtig wissen, wie sie ihn einordnen sollen. Ist das jetzt ein echter Prophet, der von Gott kommt? Oder ist das ein religiöser Spinner? Ist das jemand, der hier alle aufwiegeln will, der das Judentum zerstören will, der mit seinen falschen Lehren jetzt hier reinkommt? Und er gibt ihnen einen Hinweis, woran man eigentlich die wirkliche gute Lehre erkennen kann, nämlich an dem, was dabei rauskommt. Nicht unbedingt an dem, was gesagt wird, natürlich auch, aber an den Früchten, an dem, was dieses Leben dieses Menschen hervorbringt, an dem kann man ablesen, ob das von Gott ist oder nicht. Und natürlich spricht er auch schon zu den jungen Gemeinden, die er schon im Blick hat, auch schon am Anfang seiner Tätigkeit, wo er weiß, die werden entstehen und die werden solche Hinweise brauchen. Denn wir wissen das aus der Apostelgeschichte schon und aus den Briefen, die Paulus später geschrieben hat, an die Gemeinden, dass sich sehr schnell Irrlehren einschleichen wollten. Sehr schnell kamen Leute, die sagten, du brauchst nicht nur Jesus, du brauchst Jesus und andere Erkenntnisse, besondere Prophetien, besondere Offenbarungen. Du musst nicht nur an Jesus glauben und an seine Gnade, du musst auch dies und das tun oder da und da hinfahren. Von Anfang an war der Versuch da, mitten in die Gemeinde hineinzukommen, sich hineinzuarbeiten in den Kern der Truppe sozusagen und von innen heraus das Ganze zu sprengen. Jesus vergleicht das hier mit einem Wolf, der in eine Schafsherde eindringt, aber sich als Schaf verkleidet, sozusagen äußerlich angepasst. Man kann das gar nicht richtig unterscheiden, aber eigentlich ist er nur darauf aus, Einzelne aus der Herde rauszureißen und zu vernichten und damit der ganzen Herde zu schaden und natürlich auch die ganze Herde auseinanderzutreiben. Ein Angriff von innen. Wir kennen solche Angriffe auf die Gemeinde. Wir kennen auch solche Lehren, die falsch sind. Im Moment gibt es ein großes Problem weltweit mit dem sogenannten Prosperity Gospel. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal von gehört habt. Da stehen Prediger vorne und zeigen ihre Rolex und haben draußen ihren Rolls-Royce stehen und verkünden in sehr armer Umgebung, dass man, wenn man an Jesus glaubt, total reich werden kann, genauso wie sie. Wenn man glaubt, dass Gott uns die Fülle schenkt im Leben, dann heißt das, dass man nicht auf der armen Seite steht, sondern dass man reich wird, natürlich. Was sonst ist die Fülle? Wenn ich in meiner armen Hütte sitze und keine Elektrizität habe, dann habe ich nicht die Fülle. Aber wenn ich, wie der Prediger das dann verkündet, wenn ich im Glauben jetzt alles gebe, was ich habe, jetzt ratet mal wem? Dem Mann mit der Rolex. Dann gibt Gott mir auch. Und dann werde ich auch so reich wie der. Das nutzen Menschen aus im Moment, um eine falsche Lehre in die Gemeinde, gerade da, wo Menschen arm sind, hineinzubringen. Natürlich sehen sich diese Menschen nach Reichtum. Und sie sind bereit, alles aufzugeben, alles auf eine Karte zu setzen und zu sagen, okay, wenn ich jetzt in diese Kollekte alles reinlege, dann kriege ich den Segen Gottes und dann werde ich auch so reich wie der Prediger da vorne. Was passiert? Vielleicht eine zweite Rolex. Vielleicht ein zweiter Rolls-Royce, aber sicherlich mehr vor der Tür des Predigers als vor der Tür dessen, der sein letztes Hemd noch gegeben hat. Eine Anfechtung. Andere Irrlehren, jeder wird geheilt, immer wird geheilt. Dinge, die wir vielleicht schon mal gehört haben, vielleicht auch selber schon mal irgendwo erlebt haben, dass das gesagt wurde. Was kennzeichnet eigentlich solche falschen Lehren? Meistens ist es eine große Einseitigkeit und eine Absolutheit, die da verkündet wird. So ist das, und das musst du jetzt schlucken und glauben. Und es führt in eine Isolierung von anderen Gruppen und Gemeinden, von der Tradition der Kirche über die Jahrtausende. Etwas Neues, etwas, was noch nie da gewesen ist, eine Lehre, die noch keiner verkündet hat, etwas, was jetzt ganz spektakulär ist, was sich unterscheidet von allem, was schon da war, da kann man schon skeptisch werden. Sie führt zu Isolierung von anderen Christen. Sie führt weg von Jesus hin zu einem Nebenschauplatz. Jesus ist nicht mehr im Mittelpunkt, sondern irgendeine Sonderlehre. Falschen Propheten sind äußerlich angepasst, reden fromm, aber innerlich haben sie ein anderes Ziel. Und Jesus sagt, das wird offenbar werden. Denn man kann an den Früchten ihres Lebens sehen, was sie eigentlich wirklich glauben und was sie eigentlich wirklich vorhaben. Ein Beispiel nochmal, das haben wir schon mal erzählt, aber ich denke mal, nicht alle kennen es und für manche ist es vielleicht eine Wiederholung. Es gab eine Gemeinde in Amerika, die wollte ihr Gemeindehaus neu ausmalen und wunderschön gestalten und wollte gerne die Schöpfungsgeschichte darstellen. Und dann gab es in der Gemeinde eine große Diskussion, wie Adam und Eva gemalt werden sollen. Also da ging es jetzt nicht drum, mit Lendenschurz oder ohne, so sittsam waren sie, aber hatten Adam und Eva einen Bauchnabel, ja oder nein? Es gab eine Riesendiskussion, weil man sagte, natürlich hatten die einen Bauchnabel, denn die waren ja genau wie wir, Menschen. Nein, sagten die anderen, die können gar keinen Bauchnabel gehabt haben, weil die ja gar nicht eine Nabelschnur hatten. Die wurden ja von Gott geschaffen. Und die Gemeinde zerstritt sich, das schöne Gemeindehaus leerte sich, es entstanden zwei Gemeinden und ein großer Teil der vorher existierenden Gemeinde verabschiedete sich vollkommen von beiden Gemeinden und ward nicht mehr gesehen. Sonderlehren, Eigenheiten, Stolz, Rechthaberei, all das kann die Gemeinde von innen heraus zerstören. Mein zweiter Punkt, ein deutliches Merkmal. Was drin ist, kommt raus. Was drin ist, kommt raus. Man braucht manchmal etwas Geduld, man muss manchmal etwas genauer hinschauen, um zu sehen, wer da eigentlich spricht und was eigentlich an diesem Menschen innen drin steckt. Erntet man etwa Trauben von Dornbüschen oder Feigen von Disteln? Aus dem Baum kommt das raus, was genetisch in dem Baum drin steckt. Wenn ich einen Apfelbaum pflanze, dann werde ich da auch Äpfel ernten, wenn er überhaupt Früchte bringt. Und keine Kirschen und vielleicht keine Bananen, auch wenn ich es mir noch so wünsche. Also das, was drin ist, kommt auch raus. Die Tarnung bröckelt. Man merkt bei falschen Propheten, dass sie nicht selber das tun, was sie sagen, dass ihre eigenen Motive sich vielleicht zeigen in dem, wie sie leben, dass man dann sieht, die Rolex am Arm, zum Beispiel das Auto vor der Tür, da geht es plötzlich nur noch um den, der das predigt und gar nicht mehr um die Menschen, die im Gottesdienst sitzen und vielleicht Hilfe bräuchten, vielleicht etwas von dem Reichtum bräuchten, den er jetzt präsentiert. Vielleicht könnte er die beiden Sachen verkaufen und eine Speisung für die Gemeinde durchführen oder eine Schule einrichten und es wäre viel mehr Menschen geholfen. Einseitigkeit, Selbstsucht, das, was drin ist, kommt raus. Ein Baum bringt die Früchte, die in ihm drinstecken können, die in ihm drinstecken. Bereicherung, Selbstsucht, Verderben der Gemeinde, all das sind Gefahren. Was sind denn die guten Früchte im Leben? Gute Früchte, die aus einem Leben herauskommen, machen andere Menschen satt, bringen Nahrhaftes zu Menschen hin, verkünden das Evangelium, verkünden die gute Botschaft von Jesus, weisen auf den hin, der das Leben satt machen kann, auf Jesus. Ein guter Baum ist eingewurzelt in das Wort Gottes. Ein guter Baum ernährt sich von dem, was er aus Gottes Wort herauszieht. Ein guter Baum kann starke Äste entwickeln, einen festen Stamm und dann auch gute Früchte tragen. Gute Früchte ist nicht zu verwechseln mit Aktionen, ist nicht zu verwechseln mit großen Worten, sondern mit konkretem Handeln, mit dem Leben, das das abdeckt. Ein isländischer Reiseführer sagte uns einmal, dass es einen besonderen Namen gibt für Schilder, die am Straßenrand stehen und die dann zeigen, nach Reykjavik noch so und so viel Kilometer und in irgendeine andere isländische Stadt noch so und so viel Kilometer. Also so ein Wegzeichen, ne? So kennt ihr ja an der Autobahn oder an der Straße. Und die sagten, die nennt man bei uns in Island Pastor. Sie zeigen den Weg, aber sie gehen ihn nicht. Das ist natürlich bitter, wenn man das von einem Touristenführer hört und man denkt irgendwie, oh, so ist es ja eigentlich nicht gedacht. Aber genau das meint Jesus hier. Wir müssen die Lehre der Menschen an dem prüfen, was sie wirklich leben. Tun sie das, was sie sagen? Kann man sich darauf verlassen, dass das, was verkündet wird, übereinstimmt mit dem, was Gott will? Ist das lebbar? Realisiert sich das im konkreten Leben, im Alltag? Wir singen manchmal ein Lied, was mich in der Hinsicht sehr angesprochen hat. When the music fades, all is stripped away. Das singt ein Anbetungsleiter sozusagen. Wenn die Musik so langsam ausklingt, dann wird alles weggenommen. Und dann kommt es wirklich nur noch darauf an, wie ich vor Gott stehe. Was sieht Gott, wenn er in mein Leben schaut? Und an dem Punkt geht's jetzt mal nicht mehr nur um die großen Propheten oder um die, die hier vorne stehen und predigen. An dem Punkt geht's vielleicht mal um uns ganz persönlich. Wenn mein ganzer frommer Aktivismus wegfällt, das, was ich tue für Gott, wenn das alles mal aufhört, was bleibt von mir und meiner Beziehung zu Jesus? Welche Früchte kann Gott in meinem Leben sehen? Bringe ich gute Früchte? Bin ich ein Baum, der gute Früchte bringt? Was wächst in meinem Leben? Was wächst in meinem Herzen? Wächst da die Liebe? Wächst da Freundlichkeit, Geduld? Wächst da Sanftmut? Ein guter Baum ist eingewurzelt in Gottes Wort. Er ist eingebunden, der Stamm ist sozusagen das, was die Christen über die Jahrhunderte und Jahrtausende geglaubt haben, was sie verbindet. Nicht unbedingt das, was uns trennt an Lehre, an verschiedener Erkenntnis, aber das, was uns verbindet und eint. Die Äste, das sind vielleicht so die verschiedenen Erkenntnisse, die wir haben. Aber eine gute Frucht, ein gutes, fruchtbares Leben macht andere Menschen satt, bringt Gutes zu anderen Menschen hin. Im Wort und in Tat. Jesus sagt, dass wir die falschen Propheten erkennen können, und er sagt, dass ein guter Baum keine schlechten Früchte tragen kann. Ebenso wenig kann ein schlechter Baum gute Früchte tragen. Jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb sage ich, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Mein dritter Punkt, ein falscher Rückschluss. Ein falscher Rückschluss. Wenn das wirklich so ist, dass wir jetzt alle, die das Wort Gottes verkünden, daraufhin überprüfen müssen, ob sie das auch alles selber einhalten und tun, dann könnte, glaube ich, keiner mehr verkündigen. Denn das ist klar, dass alle, die auch im Dienst stehen, auch sich für Gott einsetzen, fehlerhafte Menschen sind und fehlerhafte Menschen bleiben. Also im Rückkehrschluss kann man nicht sagen, ich kann erst dann Gottes Wort verkündigen, wenn ich ein perfektes Leben führe. Nein, Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und das, was wahr ist, bleibt wahr. Auch wenn ich es vielleicht noch nicht selber so umsetzen kann. Die Früchte, auch das ist so eine Illusion, sind immer und überall sichtbar. Also wenn ich wirklich so ein guter Baum bin, dann muss jeder wissen, was die Frucht meines Lebens ist. Und dann muss ich das selber auch sehen. Da muss ich ganz genau wissen, das und das und das habe ich geleistet, das kann ich vorweisen, da kann ich Beweise liefern, das ist aus meinem Leben rausgekommen, so und so viele Leute haben sich durch mich bekehrt und da habe ich das gemacht und da habe ich das gemacht, und man hat dann so eine Leistungslatte innerlich und weiß, genau das habe ich geleistet. Ich bin ein guter Baum, ich habe gute Früchte gebracht. Nein, ich glaube, darauf kommt es nicht an. Ich glaube, dass man nicht immer die Früchte seines eigenen Lebens sehen kann. Ja, dass man, wenn man sogar in die Kirchengeschichte schaut, Menschen entdeckt, die gar nichts von der Frucht ihres eigenen Lebens mitbekommen haben. Wir waren jetzt gerade auf einer Reise nach Grönland, und da habe ich die Missionsgeschichte von Grönland noch etwas besser kennengelernt, wie das Evangelium nach Grönland kam. Jetzt ist Grönland ja ein riesiges Land, das unter einer großen, dicken Eisschicht liegt. Das war nicht immer so. Grönland war auch mal grün, deswegen heißt es auch Grönland, grünes Land. Aber in der zweiten Eiszeit, um 1400 rum, ist es dann wieder ganz unter der Eisdecke verschwunden. Vorher waren da schon die Wikinger, das habe ich gelernt. Fand ich ganz spannend, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, wie die in ihren kleinen Nussschalen über die Weltenmeere da überhaupt hingekommen sind, monatelang unterwegs waren. Wir hatten teilweise Windstärke 9, glaube ich, und uns war schon ganz schön übel. Und wir hatten ein großes Schiff und waren gar nicht so sehr vom Seegang geplagt. Aber wenn man sich vorstellt, in diesen kleinen Schiffchen fährt man dann durchs Windstärke 9 oder 10 oder 11 oder 12, das muss schon ganz schön heftig gewesen sein. In Grönland gibt es einen Menschen, der wird der Apostel der Grönländer genannt, der das Evangelium nach Grönland gebracht hat. Und den möchte ich euch ein bisschen vorstellen. Hans Egede ist sein Name. Geboren 1686. In Norwegen, also in Dänemark geboren, aber ja, Dänemark und Norwegen waren damals zusammen. Und er war Pastor auf den Lofoten, also auch ganz weit im Norden. Ihn haben die Wikinger fasziniert. Und er hat sich überlegt, eigentlich müsste es doch in Grönland noch Wikinger geben. Die haben da mal gesiedelt und waren da ansässig. Und er hat überlegt, eigentlich möchte er das Evangelium den Wikingern wieder zurückbringen. Er musste lange seine Frau bearbeiten. Gertrud hieß sie, Gertrud Rask, die keine Lust hatte, nach Grönland zu gehen, verständlicherweise. Obwohl es ein wunderschönes Land ist, wie ich jetzt gesehen habe. Aber ich weiß nicht, wie es damals aussah. Irgendwann hat sie nachgegeben, sie sind mit ihren Kindern ausgewandert nach Grönland. Und dort wollte er die Wikinger entdecken. Am 12. Mai 1721 sind sie losgefahren und am 3. Juli 1721 angekommen. Also ich muss sagen, ich habe nach 2 Wochen auf dem Schiff schon ganz breitbeinig an Land so immer geschaukelt und gewackelt und dachte, die ganze Erde dreht sich. Ich weiß nicht, wie es denen nach so ein paar Monaten ging. Wahrscheinlich war immer alles durcheinander im Kopf. Aber sie kamen an, sie haben sich ein Haus gebaut, sie haben angefangen, den Eskimos, damals hießen die noch Eskimos, heute sagt man Inuit, den Eskimos das Evangelium zu predigen. Die Frau Gertrud hat angefangen, die Kranken zu heilen. Sie haben umgesetzt, was sie glaubten. Sie haben den Menschen gedient. Sie haben Häuser gebaut. Sie haben den Eskimos alles gegeben, was sie hatten. Und sie haben sich eingesetzt, dass das Evangelium dort Fuß fassen kann. Sie haben die Sprache gelernt. Sein Sohn zeichnete die biblischen Geschichten auf, um sie den Eskimos zu erklären. Und da müssen Welten aufeinander geprallt sein, so wie die Eskimos oder die Inuit gelebt haben und so wie er aus Norwegen oder Dänemark kam. Und er hat immer nach den Wikingern gesucht und die Wikinger nicht gefunden, denn die waren wahrscheinlich, als es wieder kalt wurde in Grönland und eisig um 1400, entweder ausgestorben oder abgezogen, wieder zurückgegangen. Jedenfalls gab es keine Wikinger mehr. Das hat ihn natürlich ganz schön gefrustet, weil sein Lebenstraum war, den Wikingern das Evangelium zu bringen. Dennoch ist er dort geblieben. Ich weiß nicht, wer heute Morgen die Losungen gelesen hat. Das ist so ein Buch, was man kaufen kann, wo es für jeden Tag einen Spruch gibt, eine Losung, die von den Herrnhuttern in die ganze Welt verbreitet werden. Und da stand heute drin, dass im Jahre 1732 die ersten Herrnhuter Missionare ausgesandt wurden. 1732. Und 1733 bekam Hans Egede Verstärkung durch Herrnhuter Missionare. Die Herrnhuter haben ihm dann Leute geschickt, einen Zimmermann, der dann kam und angefangen hat, Häuser zu bauen. Und sie haben gemeinsam versucht, den Eskimos das Evangelium zu bringen. Aber es gab Konflikte zwischen diesem Pastor aus Dänemark und diesen Herrnhuter Haudegen, Zimmermann, der Häuser baute und zupackte und der eine, der in seinem Studienbüro saß und der andere, der ganz anders gestrickt war. Auch theologisch gab es Differenzen, sodass der Pastor sich beschwerte über die Herrnhuter, die da waren, gab es theologische Diskurse, die haben sich dann gegenseitig Briefe geschrieben, obwohl sie im gleichen Ort gewohnt haben, haben miteinander diskutiert. Genau das typische Bild, was wir auch aus dem Gemeindeleben kennen. Man möchte so viel erreichen für Gott und dann schickt Gott einem genau die falschen Leute als Mitarbeiter. Hätte man sich doch andere gewünscht. Leute, die so ähnlich sind wie wir. Vielleicht genauso sind wie wir. Hans Egede hat durchgehalten, die Herrnhuter haben durchgehalten und im 1724, also bevor die Herrnhuter kamen schon, konnte er die ersten Eskimos taufen. 1734, ein Jahr nachdem die Herrnhuter kamen, schleppte ein Schiff die Blatternepidemie ein und die Frau Gertrud Rask starb. Und Hans Egede nahm sein eines Kind, glaube ich, und seine Frau im Sarg mit zurück nach Dänemark und reiste ab von Grönland mit dem Gedanken, das war alles fruchtlos, sinnlos, mein Leben hat nichts bewirkt, kein Wikinger hat sich bekehrt. Das, was ich mir gewünscht habe, das, was ich erreichen wollte mit meinem Leben, war sinnlos, es hat nicht geklappt. Er hat dann auch einige Bücher geschrieben, so wurde uns erzählt, die deprimierende Berichte auch enthielten. Zweifelte an sich selbst.
an dem, was er erreicht hat. Heute, wenn man nach Grönland kommt, sieht man in allen Kirchen, Einrichtungen überall den Namen Hans Egede. Er wird gefeiert als der Apostel der Grönländer, der den Grönländern am Ende der Welt, und das ist wirklich am Ende der Welt, das Evangelium gebracht hat. Heute sind die Eskimos, die Inuit, Christen. Ein Mensch, der auf sein eigenes Leben schaut und die Früchte seines Lebens selber gar nicht entdecken kann. Vielleicht ist es genau deine Situation. Vielleicht sagst du, ich habe schon so viel gemacht, ich habe mich schon so oft eingesetzt, aber ich kann gar nichts vorweisen. Ich kann die Früchte meines eigenen Lebens gar nicht benennen. Die anderen, ja, über die werden Bücher geschrieben, die werden bekannt, berühmt, da weiß jeder, was die gemacht haben. Aber ich weiß nicht, was in meinem Leben an Frucht wächst. Bin ich ein guter Baum? Kommt überhaupt was dabei raus bei dem, wofür ich mich einsetze? Wenn du so denkst, dann möchte ich dich mit dem Beispiel von Hans Egede ermutigen. Er hat wahrscheinlich ähnlich gedacht. Und wenn er wüsste, was aus seinem Leben geworden ist, wie groß wäre die Freude in seinem Herzen. Alles ist ganz anders geworden, als er es gewollt hat, als er es sich vorgestellt hat. Aber Gott hat sein Leben gebraucht. Aus seinem Leben ist eine gute Frucht gewachsen. Wie ist das bei dir? Was ist die Frucht in deinem Leben? Kannst du das benennen? Gibt es Dinge, wo du sagen kannst, da ist in mir was verändert, da ist in mir was gewachsen, da merke ich, dass ich ein Baum bin, der von Gott gute Wurzeln bekommen hat. Mein Leben wird fester, mein Stamm wird fester. Ich werde eingewurzelt in Gottes Wirklichkeit. Geht es dir um Jesus? Geht es dir um andere Menschen? Geht es dir darum, dass Menschen um dich herum satt werden? Bist du bereit, dein Leben zu teilen? Eine Frucht ist dazu da, geteilt zu werden, gegessen zu werden oder zumindest neue Früchte, neue Bäume zu produzieren. Die trägt immer schon den Samen für etwas Neues in sich. Reproduzieren, weitergeben, weitermachen. Kannst du die Früchte sehen? Dann freu dich und investiere weiter. Kannst du sie nicht sehen? Dann vertraue Gott, dass da, wo du dich ganz auf ihn verlässt, dein Leben Früchte bringt. Auch wenn es vielleicht ganz anders verläuft, als du es gedacht hast. Lass uns beten. Herr, wir sehen in deinem Leben, dass dein Wort und deine Tat zusammenpasst. Dass du der wahre Prophet bist, der die Wahrheit nicht nur bringt, sondern der die Wahrheit ist. Dass du das getan hast, was du gelehrt hast. Dass du dich verschenkt hast für uns, für Menschen in der Welt, bis ans Ende der Welt. Wir danken dir, Herr, dass wir in dir gewurzelt sein können, dass du unser Leben festmachst. Dass du uns annimmst, wie wir sind, dass wir nicht perfekt sein müssen, sondern dass dein Heiliger Geist in uns Früchte wirkt. Danke, dass du uns annimmst und mit uns gehst durch unser Leben. Und danke, dass dein Blick auf unser Leben voller Barmherzigkeit ist, voller Liebe, voller Geduld. Und hilf uns zu unterscheiden, was gut ist, was von dir kommt und was uns von dir wegbringen will. Dazu hilfst du uns durch deinen Heiligen Geist und dafür danken wir dir. Amen.